Herr Jesus, danke, dass wir das wirklich singen können und dass das die Wahrheit ist, dass wir durch dein Blut befreit worden sind, dass wir vor deinem Thron stehen können. Dass wir eines Tages dich sehen können von Angesicht zu Angesicht. Herr Jesus, und wenn wir heute jetzt in dein Wort reinschauen, Herr Jesus, da ist es ganz ähnlich. Wir stehen da auch vor dir. Du bist der, der zu uns redet. Und wir dürfen vor dir stehen und wir dürfen auf dein Reden hören. Herr Jesus, lass bitte das, was du heute sagen möchtest, nicht irgendwie im Alltagstrubel untergehen, sondern Herr Jesus, das, was dir wichtig ist, das möchte ich dir bitten, dass du echt in die Herzen einpflanzt. Und Herr Jesus, ich möchte so sehr bitten, dass wirklich das, was du sagen willst, ich jetzt sagen kann. Herr Jesus, ich bin dir dankbar, dass es dein Wort ist, dass wir predigen und dass es nicht irgendwas ist, was wir uns ausdenken. Und deswegen, Herr Jesus, möchte ich dir bitten, dass alles, was nicht deinem Wort entspricht, Herr, dass ich das gar nicht sage und dass es wirklich dich ehrt, worüber wir heute reden. Herr Jesus, es ist das, was du sagen möchtest, das möchte ich aussagen. Und darum bitte dir und ich danke dir, dass du redest, Herr. Amen. So, guten Morgen. Leerer Raum und volle Wohnzimmer quasi. Wir sind schon fast am Ende mit unserer Reihe, die heißt Sein Evangelium, unser Dienst. Wir sind durch den zweiten Timotheusbrief durchgegangen. Der Hintergrund von dem Brief ist, Paulus sitzt im Gefängnis. Es ist höchstwahrscheinlich der letzte Brief, den er kurz vor seinem Lebensende geschrieben hat. Und Paulus schreibt diesen Brief an Timotheus, an einen jungen Mann, mit dem er über die Zeit seines Dienstes und seines Wirkens, wo sich so eine enge Verbindung und Vertrautheit entwickelt hat, dass er ihn als sein geliebtes Kind anschreibt. Paulus ist irgendwo in der Gefängniszelle am Ende seines Lebens. Er hat den Tod recht klar vor Augen. Jetzt ist meine Frage, stell dir mal vor, du weißt, dass du am Ende von deinem Leben bist. Du weißt, dass du nicht mehr viel Zeit hast und du weißt, du hast nur die Möglichkeit, einen Brief zu schreiben. Über was würdest du schreiben? Heute werden wir sehen, wie Paulus sein Leben betrachtet, das, was sozusagen sein Leben charakterisiert. Aber bleibt bei dem Gedanken mal kurz hängen, was ist das, was ihr am Ende von eurem Leben, wenn ihr zurückschaut, sagen wollt? Wahrscheinlich kennen die meisten von euch das Buch 7 Wege zur Effektivität von Stephen Covey. Der schreibt ganz am Anfang von einem Begräbnis, auf das er geht. Und dieses Begräbnis ist sein eigenes. Also er steht da quasi vor seinem Sarg und da sind die ganzen Leute versammelt, die ihm wichtig sind, die ihn kennengelernt haben, die sein Leben erlebt haben. Und er möchte jetzt zuhören, im Prinzip, was die Leute über ihn sagen, quasi seinen eigenen Nachruf. Und das ist für ihn der Schritt, der einem dabei helfen soll, im Prinzip herauszufinden, was einem im Leben wirklich wichtig ist. Das, was man dann am Schluss quasi über sich gesagt haben möchte und gern hören möchte, das ist wahrscheinlich das, worauf man sein ganzes Leben konzentrieren möchte, so zumindest sein Ansatz. Paulus muss dieses Gedankenexperiment aber gar nicht durchführen, weil er ist genau in dieser Situation. Er hat sein Leben gelebt und was ihm jetzt wichtig ist, ist, wo er weiß, es ist bald zu Ende, er hat so einen wertvollen Dienst vom Herrn bekommen, ist ihm wichtig, dass sein Dienst, den er angefangen hat, dass er den weitergeben kann. Und der Timotheusbrief ist Teil dieser Übergabe. Vielleicht kann sich der eine oder die andere noch dran erinnern, wie der Gerhard damals von diesem Staffelholz und von diesem Lauf berichtet hat, wo es darum geht, dass die Staffelläufer, die müssen im Lauf quasi ihre Stafette an den nächsten Läufer übergeben und sie darf nicht runterfallen. Und genau das ist das, was Paulus macht. Entschuldigung. Er schreibt den Brief und gibt in dem Brief quasi dieses Staffelholz weiter. Der Titel der Predigt ist Du aber bleibe nüchtern. Man hätte der Predigt sicher den einen oder anderen treffenderen Titel vielleicht auch noch geben können, aber ich habe es mal bei dem lassen. Der Text, den ich euch jetzt vorlesen möchte, das ist der heutige Predigttext, aber ich werde nachher noch ein bisschen ausholen. Und wenn ich jetzt den Predigttext vorlese, möchte bitten, dass ihr aufsteht. Letzte Woche hat es der Mauritz auch schon gesagt, ist komisch daheim, er hat recht gehabt. Stehen wir trotzdem auf. Ich habe es letztes Mal auch geschafft, mit viel Überwindung. Aber als Ausdruck des Respekts Gottes Wortes gegenüber. Da steht im 2. Timotheus 4, 5 bis 8, Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tu das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Bitte setzt euch wieder. Ich möchte den Text in drei Abschnitte heute einteilen, und zwar der Auftrag, das Leben und das Ziel. Der Text beginnt mit Du aber. Und bevor wir uns diesen konkreten Auftrag von heute anschauen, gehen wir gedanklich die letzten zwei Predigten nochmal kurz zurück. Da möchte ich kurz wiederholen, weil auch die letzten beiden Predigten haben jeweils mit einem Du aber begonnen. Und was vermittelt dieses Du aber? Paulus beschreibt etwas, einen Zustand, wie er ihn beobachtet, wie er ein sündiger Zustand, und den beschreibt er und dann sagt er immer wieder Du aber zum Timotheus. Und da wollen wir kurz drüber fliegen. Bei der ersten Predigt war Du aber bist mir nachgefolgt. Bei der zweiten Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Und das dritte Du aber, das ist dann eben der heutige Text, das schauen wir nachher noch detaillierter an. Jetzt immer, ich werde zuerst kurz die sündige Situation charakterisieren und dann dieses Du aber, das der Paulus dem Timotheus sagt, auf das kurz eingehen. Die erste sündige Situation könnt ihr da in diesem Wörterhaufen lesen. Was charakterisiert die Menschen in dieser Zeit? Sie lieben sich selbst, sie sind geldgierig, sie sind prahlerisch, überheblich, sie sind Lästerer, sie sind den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig aufgeblasen, und sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Nachzulesen in Kapitel 3, Verse 2 bis 4. Das ist die Situation. Du aber, was sagt Paulus zum Timotheus? Er sagt, du aber bist mir nachgefolgt. Für Timotheus gilt es ganz offensichtlich als Tatsachenbeschreibung. Ja? Paulus sagt zum Timotheus, du bist mir nachgefolgt. So hat er den Timotheus erlebt. Für uns ist es ein Auftrag. Wir sollen in dem, wie was Paulus jetzt gleich, ihr könnt es eh schon auch sehen, auflistet, in dem sollen wir ihm nachfolgen. Weil Paulus in seinem Leben da vorbildlich ist, und wir kommen dann auf das später noch, fordert er uns zur Nachfolge auf. Und zwar Nachfolge in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren, in den Verfolgungen, in dem Leiden. Das sind die Punkte, die Paulus da auflistet, wo wir ihm nachfolgen sollen. Und er fügt dann an, dass alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, dass die Verfolgung erleiden werden. Das bedeutet, die Situation, in der er sich jetzt wiederfindet, wo er gerade im Gefängnis sitzt, das ist keine Situation, die ihn selber überrascht, sondern er weiß, dass das eigentlich mit dem Auftrag, mit dem Dienst zusammenhängt. Und jetzt sagt er, folge meiner Lehre, meiner Lebensführung und meinem Lebensziel. Schauen wir mal, was ist sein Lebensziel, damit wir verstehen, wovon er da redet. Und danke, Alex, du hast das vorher schon vorgelesen aus Philipper 3, ab Vers 8. Da steht, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertrefflichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinen Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Also was ist da das Ziel? Das Ziel von Paulus ist, dass er Jesus erkennen kann. Das ist das, was für ihn das Allerwichtigste ist. Im Philipper lesen wir auch davon, wie er am Überlegen ist, irgendwie mit sich selber ringt. Am liebsten würde er schon zu Jesus gehen. Er sagt nicht abstrakt, ich freue mich auf den Himmel, sondern er freut sich wirklich auf die Gemeinschaft mit seinem Herrn. Das ist sein Ziel. Und die Gemeinschaft mit seinem Herrn, die hat er auch da auf der Erde, indem er auch diese Verfolgung und das Leid erlebt. Weil wir wissen vom Herrn Jesus, dass das genau sein Weg war. Und mit diesem Ziel lebt er sein Leben. Die Kraft der Auferstehung unseres Herrn, das hat ihn so sehr verändert, dass er wirklich zu Timotheus sagen kann, mach's mir nach, folge mir nach. Du aber, das zweite Du aber. Was ist die Situation, die Sündige? Können wir lesen in Vers 13. Die Menschen, sie verführen und sie lassen sich verführen. Das ist die Situation. Und was sagt der Paulus zum Timotheus? Er sagt, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast, in den heiligen Schriften, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist, also durch den Glauben an Jesus, damit der Mensch ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also in der Situation, wo Menschen verführen und verführt werden, da verweist er den Timotheus auf Gottes Wort, auf das Wort, das die Kraft hat, weise zu machen zur Errettung durch den Glauben. Und dieses weise machen führt auch dazu, dass wir zu diesen guten Werken völlig ausgerüstet werden, die wir tun sollen. Liebe Geschwister, wenn Paulus dem Timotheus sagt, er soll ihm in seiner Lebensführung nachfolgen, woher kommt es? Wie kann jemand, ich sage mal, auf den ersten Blick vielleicht so hochmütig sein, dass er sagt, hey, folge mir in dem allen nach? Es kommt daraus, aus dem totalen Verankertsein in Gottes Wort. Letzte Woche hat Mauritz das so deutlich ausgelegt, sein Wort ist vom Heiligen Geist eingegeben. Und Paulus sagt zu Timotheus, halt dich fest an seinem Wort. Und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Auftrag. Was ist da wiederum die Sünde? Die Sünde ist, dass die Menschen die gesunde Lehre nicht mehr ertragen werden, dass sie nach ihren eigenen Lüsten und Lehrern, dass sie nach ihren eigenen Lüsten sich Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben, und dass sie ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich Legenden zuwenden. Vielleicht könnt ihr euch an die Predigt vom Simon erinnern, in der er gesagt hat, dass wir, da ist von dieser schlimmen Zeit die Rede und dass wir in dieser schlimmen Zeit eigentlich schon leben. Und ich habe so ein bisschen über das nachgedacht. Schauen wir mal wie Kommunikation heutzutage funktioniert. Wenn man über Wahrheiten redet oder wenn man einen gewissen Wahrheitsanspruch stellt, wird man gleich mit dem Thema Mikroaggression irgendwie konfrontiert. Menschen halten es gar nicht mehr aus, die Wahrheit zu hören. Wenn die Wahrheit nicht mit meinem Gefühl übereinstimmt, dann empfinde ich den, der mir die Wahrheit sagt, als aggressiv. Ich habe so eine Checkliste für Schulen im Internet rausgesucht zum Thema Mikroaggression und einen Punkt wollte ich da hervorgreifen. Verwendung heteronormativer Metaphern oder Beispiele im Unterricht. Was bedeutet das? Das bedeutet, man versteht es als aggressiv, wenn man so wie Gott Mann und Frau geschaffen hat, als ein Mann, eine Frau, die heiraten, die in diesem Rahmen miteinander Sex haben, dass wenn man das als die Norm, die von Gott gewollte Norm darstellt, dann ist es eine Aggression, die Menschen empfinden, wenn sie es in ihrem Leben anders fühlen. Ohren, die nicht mehr die Wahrheit hören wollen, Lehrer sich suchen, die das lehren, was sie eigentlich hören möchte. Wie sollen wir in dieser Zeit damit umgehen? Und Paulus sagt ganz klar, sucht euch im Internet viele Ratgeber, vergleicht alle miteinander. Wenn ihr dann verwirrt seid, sucht euch den Ratschlag aus, der euren Gefühlen am ehesten entsprochen hat, fühlt euch bestätigt und genießt euer Leben. Das sagt er nicht. Er sagt, bleib in allem nüchtern. Was meint er damit? Ich stelle mir darunter vor, ein Notarzt. Vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, es ist irgendwie so Massenkarambolage. Es liegen Schwerverletzte herum, manche schreien nicht mehr. Es sind Passanten dabei, die das nur gesehen haben. Es ist die große Hektik und das große Chaos. Und jetzt kommt der Notarzt und muss in dem Moment total nüchtern bleiben. Er kann sich nicht von dem ganzen Chaos, das rundherum ist, irgendwie mitreißen lassen, sondern er ist jetzt der, der nüchtern Entscheidungen treffen muss. Er hat gelernt, wie man mit Verletzten umgeht. Er weiß, wie man Entscheidungen trifft, welche Prioritäten notwendig sind, um den Menschen am ehesten zu helfen. Und jetzt geht's darum, das Gelernte und das Erprobte richtig einzusetzen. Und das ist dieses Bild für mich, für dieses Nüchternbleiben. Wir sind in einer Welt, die, wie ich es vorher an dem Beispiel gezeigt habe, die ihre Normen ganz anders setzt, als wie wir es in der Bibel lesen. Aber unsere Reaktion drauf soll nicht Hektik und Chaos sein, sondern unsere Reaktion drauf soll dieses Nüchternbleiben in allem sein. Wir sollen die Widrigkeiten erdulden. In Vers 12 hat Paulus bereits gesagt, dass alle, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus Verfolgung erleiden. Bleib nüchtern. Stell dich drauf ein. Sei auch da bereit, dem Leben von Paulus nachzufolgen, der in dem, wie ich es vorher schon gesagt habe, unserem Herrn Jesus Christus nachgefolgt ist. Tu das Werk eines Evangelisten. Lass dich nicht kleinkriegen. Egal wie rundherum der Sturm droht, unsere Aufgabe, und das ist eigentlich das, was ja genau der Paulus beim Timotheus macht. Er gibt ihm diesen Auftrag zum Evangelisten weiter. Und er sagt, lass dich da nicht abhalten davon. Bleib nüchtern. Tu das Werk des Evangelisten, egal wie die Widrigkeiten rundherum sind, und richte deinen Dienst völlig aus. Ich habe über einen Alistair Begg gelesen, dass für ihn dieser Vers immer zentraler wird als Anker für jeden Tag. Er stellt sich die Frage, okay, was soll ich jetzt tun? Und nachher geht das im Kopf durch. Er sagt, ich versuche nüchtern zu bleiben, einen kühlen Kopf zu bewahren. Ich versuche die Not zu ertragen, die Arbeit eines Evangelisten zu tun und alle Pflichten von meinem Dienst zu erfüllen. Wir fragen uns oft, was möchte der Herr von mir? Oder ich hoffe, wir fragen uns das oft. Was der Herr von uns möchte, ist, dass wir nüchtern bleiben, dass wir die Widrigkeiten erdulden, dass wir das Werk eines Evangelisten tun und dass wir unseren Dienst völlig danach ausrichten. Zuerst war ich ganz begeistert von der Aussage, bis ich draufgekommen bin. Also ich bin nach wie vor begeistert, aber zuerst war ich von der Weisheit von dem Alistair Begg begeistert, bis ich draufgekommen bin, eigentlich ist er nur gehorsam. Es ist ja nicht seine Idee, es ist ja das, was er tut, was in Gottes Wort steht. Aber wie wichtig kann diese Herangehensweise für uns sein, dass wir genau das auch ernst nehmen, dass das unsere Herangehensweise ist, wie wir Gottes Willen in unserem Leben ausführen. Das war der Auftrag, jetzt kommt das Leben. Paulus hat diesen letzten Auftrag des Nüchternseins an Timotheus weitergegeben und jetzt die nächsten drei Verse redet er, oder zweieinhalb, redet er über sein Leben. Und drei Aspekte, er schaut die Gegenwart an, er schaut die Vergangenheit an und er schaut die Zukunft an. Die Gegenwart, wie resümiert Paulus quasi sein Leben, seinen jetzigen Zustand? Er sagt, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Dieses Thema vom Opfern, das ist eins, das die viele Briefe von Paulus durchdringt irgendwie. In Römer 12 schreibt er zum Beispiel, dass wir wegen der Barmherzigkeit Gottes uns als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer darbringen lassen. für mich hat der Vers, den ich sehr präsent oft in meinem Hirn habe, der hat für mich dadurch eine ganz neue Dimension gewonnen. Und zwar diesen Auftrag, unser Leben als Opfer Gott darzubringen, das ist nicht nur, wenn ich sozusagen mich immer wieder neu entscheide, mein Leben in seinen Dienst zu stellen, sondern das ist das, was der Paulus wirklich ganz konkret, ganz real, bis ganz am Schluss durchgeführt hat. Er war bereit, sein Leben wirklich opfern zu lassen. Und er gibt auch das eben dem Timotheus weiter. Er sagt, sei bereit, die Widrigkeiten anzunehmen und das Leben soll dieses heilige, Gott wohlgefällige Opfer sein. Interessanterweise sieht sich Paulus auch gar nicht als jemand, der jetzt bald umgebracht wird, sondern er beschreibt sich als jemand, der sich Gott als Opfer darbringt und ja, er beschreibt sich als jemand, der sich Gott als Opfer darbringt. Im Philipperbrief an einer anderen Stelle sagt Paulus, mich verlangt danach aufzubrechen und ganz bei Christus zu sein. Ich glaube, da bin ich jetzt zu weit. Im Sterben lebt der Paulus das, was er im Leben gepredigt hat. Und das ist vorbildliche Nachfolge. Er ist dadurch ein Vorbild, dass er Jesus nachfolgt. Und deswegen kann er auch vorher in diesem ersten Auftrag, den wir uns angeschaut haben, kann er auch diese ganzen Punkte auflisten, wo er sagt, in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, da folge mir nach. Und eben er sagt auch, er ist jetzt, die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Er bricht jetzt auf zu seinem Herrn. Es ist nicht die Katastrophe, wo er jetzt umgebracht wird, sondern er sagt, er ist bereit, sein Leben als Opfer zu geben und jetzt bricht er auf zu seinem Herrn. Das ist, wie er seine gegenwärtige Situation selber sieht. Und wenn man in die Vergangenheit schaut, das macht er in Vers 8, sagt er, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. In seinem ersten Brief an den Timotheus schreibt er, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Also wenn wir jetzt diese drei Bilder da vor uns haben, den guten Kampf kämpfen, den Lauf vollenden, den Glauben bewahren, dann sehen wir, dass dieser Kampf mit dem Glauben zusammenhängt. Eben wie ich gerade vorgelesen habe, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das heißt, diesen Kampf kämpfen und den Lauf vollenden, das ist das Gleiche wie den Glauben bewahren. Im zweiten Auftrag haben wir gesehen, dass die Schrift bewirkt, dass sie uns weise macht zur Errettung durch den Glauben an Jesus. Der Glaube hier, den Paulus bewahrt, ist also nicht ein abstrakter Glaube, sondern ein konkreter Glaube an Jesus. Was glaubt Paulus, wenn er sagt, er glaubt? Was bedeutet, den Glauben zu bewahren? Wenn er sagt, er bewahrt den Glauben, dann meint er, dass er dran geblieben ist, Jesus bei seinem Wort ernst zu nehmen. Dass er dran geblieben ist, dem zu vertrauen, was Jesus sagt. Dass er dran geblieben ist, seinem Rat zu trauen und seinen Zusagen zu glauben. Das heißt, Glauben ist nicht nur irgendwie, okay, ich glaube, wenn es jetzt Gott wirklich gibt, dass ich dann am Ende meines Lebens dann einmal bei ihm sein werde. Das ist nicht der einzige Glauben, weil ist es nicht so. Irgendwie, das ist kein rettender Glauben. Glauben bedeutet, dass wir alle Zusagen, die Jesus in seinem Wort macht, dass wir die ernst nehmen. Zu glauben bedeutet zum Beispiel, dass er der Weinstock ist und wir die Reben und dass wir ohne ihm, in ihm zu bleiben, keine Frucht bringen können, wie es im Johannes heißt. Oder glauben heißt, dass wir glauben, dass wenn wir zuerst nach Gottes Reich trachten, dass nach seiner Gerechtigkeit, dass uns alles andere zufallen wird. Glauben wir das? Ist das was, wo wirklich unser Leben drauf aufbaut? Den Glauben an Jesus zu bewahren, bedeutet, seine Weisheit über unsere zu stellen. Und das zu tun, ist nicht einfach, weil, jetzt kommen wir nochmal zurück zu diesen zwei Bildern, die er verwendet, dieser Kampf und dieser Lauf. Jemand, und das möchte ich euch vorlesen, hat den Paulus sich da bei diesem Kampf in dieser Waffenrüstung vorgestellt, wie es in Epheser 6 beschrieben ist. Und da schreibt er Folgendes. Er hat seinen Kriegsgürtel schon so lange getragen, dass er durchgeschwitzt und salzbefleckt ist und bequem wie das Zaumzeug eines alten Pferds, das alles perfekt an seinem Platz hält. Der Gürtel der Wahrheit, Gottes Wahrheit, hat ihn seit Jahren fest umgürtet, sodass sie sein Leben durchdrungen hat und in ihm herrscht. Er ist bewaffnet mit den klaren Augen eines reinen Gewissens. Er kann sich allem stellen. Sein Oberkörper ist mit einem kampferprobten Brustpanzer ummantelt. Er ist mit großen seitlichen Rillen von schneidenden Schwerthieben durchzogen und von feindlicher Artillerie verbeult. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit hat seine lebenswichtigen Organe unversehrt erhalten. Sein heiliges Leben hat sein Herz unempfindlich gegen die geistlichen Angriffe Satans gemacht. Seine knorrigen Beine passen bequem in seine beschlagenen Kriegsstiefel. Er hat sich auf mehreren Kontinenten behauptet. Die Stiefel sind das Evangelium des Friedens, der Friede mit Gott, der durch den Glauben an ihn kommt und der daraus resultierende Friede Gottes. Er steht im Frieden und da er im Frieden verwurzelt ist, kann er nicht bewegt werden. Der große Schild des Paulus erschreckt die Augen, denn die zerbrochenen Schäfte und die viel verkohlten Löcher verraten ihn als Sieger vieler heftiger Kämpfe. Das Schild des Glaubens, den er im wiederholten Glauben an Gottes Wort hochgehalten hat, hat die feurigen Pfeile des Zweifels und der Sinnlichkeit und des Materialismus aufgefangen und ausgelöscht. Keiner hat ihn berührt. Auf seinen alten grauen Kopf trägt er einen Helm, der schon bessere Tage gesehen hat. Große Beulen verunstalten seine Symmetrie. Erinnerungen an heimliche Schläge, die ihm der Feind versetzt hat, weil der Helm des Heils die Zuversicht, dass er gerettet ist und gerettet werden wird, ihm erlaubt hat, aufrecht gegen die bösartigen Angriffe zu stehen, gibt ihm seine Zuversicht eine königliche Haltung. Und dann ist da noch sein Schwert. Er war einer Hundertschaft gleich, wenn sein Schwert blitzte. Das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Die ultimative Angriffswaffe, Schnitt durch alles, Rüstung, Fleisch, gleißende Knochen, Mark und sogar die Seele. Was für eine ehrfurchtgebietende Gestalt der Apostel war. Er hatte vor Felix und Agrippa gestanden, vor den Legaten und Beamten Roms und hatte keinen Zentimeter nachgegeben. Er war der vollendete Kämpfer. Was bedeutet es, den guten Kampf zu kämpfen? Das bedeutet, die Waffenrüstung anzuziehen, sich dem zu stellen, diesen Widrigkeiten, von denen wir vorher gehört haben, und wirklich, indem wir auf Gottes Wort, auf seine Versprechen uns stellen und das glauben, was er sagt, in diesen Kampf reingehen, geschützt durch die Waffenrüstung. Und jetzt am Ende seines Lebens kann er sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft. Er hat den Lauf vollendet. Im Hebräer ist davon die Rede, dass auch wir einen Lauf haben, vor dem, den wir laufen. Jeder Mensch steht vor einem Lauf. Und genau wie der Apostel Paulus sagt am Schluss seines Lebens, ich habe den Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet. Ich glaube, es ist immer wieder unsere Frage, vor der wir stehen. Kämpfen wir diesen Kampf? Stehen wir in diesem Kampf drinnen? Oder müssen wir sagen, ich habe heute den Kampf eigentlich gar nicht aufgenommen. Oder ich habe ihn zwar probiert, aber ich bin nicht standhaft geblieben. Oder können wir, wie der Paulus sagt, sagen, den guten Kampf habe ich gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Wenn wir zu diesen ersten zwei Kategorien gehören, dann ist es wirklich wichtig, dass wir sagen, Herr, wir brauchen das, dass du unseren Blick neu machst, dass wir diese Aufträge, die du uns gibst, dass wir die ernst nehmen und durch das auf dein Wort ausgerichtet sein, dass wir wirklich jeden Tag diesen Kampf in Angriff nehmen. Und jetzt sagt Paulus über die Zukunft: Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Ich habe gerade gesehen, es ist schon ein bisschen spät, ich brauche noch ganz kurz, ich werde mich kurz fassen, aber diese letzten Gedanken sind noch ganz wichtig. Die Krone der Gerechtigkeit liegt bereit. Er sagt nicht, und ich habe jetzt durch mein Kämpfen habe ich die Siegeskrone verdient. Das ist nicht das, was er sagt. Er redet von der Krone der Gerechtigkeit. Jesus, dem er so treu nachgefolgt ist, er ist der am Kreuz Paulus seine Gerechtigkeit und unsere Gerechtigkeit erkämpft hat. Es ist die Gerechtigkeit von Jesus, die er dem Paulus anbietet. Und wenn Paulus jetzt in seinem Leben drinsteht und kämpft und diesen Lauf läuft, dann weiß er, dass wenn er den Lauf gelaufen hat und den Kampf gekämpft hat und eines Tages beim Herrn sein wird, dass er diese Krone der Gerechtigkeit kriegt. Das, was Jesus schon am Kreuz für uns erkämpft hat, das ist das, was man dann diese Gerechtigkeit haben wir vor Gott jetzt schon. Aber wenn wir uns anschauen, wir sehen, wie oft unser Verhalten noch ungerecht ist. Wenn wir eines Tages diese Krone der Gerechtigkeit kriegen werden, dann wird auch unser ganzes sündiges Ich nimmer leben, sondern unsere neue Schöpfung, das, was Jesus in uns neu gemacht hat, wird mit der Krone der Gerechtigkeit gekrönt sein. Jesus hat uns durch seinen Tod gerecht gemacht und er ist der gerechte Richter. Und das Ziel ist jetzt, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben, kriegen diese Krone der Gerechtigkeit. Da fehlt der Teil 8a. Das bedeutet, dem Paulus ist bewusst, es geht nicht darum, dass er der Sieger ist oder irgendwas, sondern es geht darum, dass wir alle diesen Kampf, den er gekämpft hat, den er jetzt an den Timotheus weitergibt, diesen Auftrag, dass wir auch diesen Auftrag annehmen, in diesem Kampf stehen, diesen Lauf kämpfen und auch diese Krone der Gerechtigkeit dann kriegen werden vom gerechten Richter. Es geht nicht darum, uns durch Werke diese Krone verdienen zu müssen. Es geht darum, dass wir das, was der Herr Jesus für uns am Kreuz erkauft hat, dass wir das in der treuen Nachfolge in unserem Leben leben, sichtbar machen, im Kampf stehen, den Lauf laufen und eines Tages, wenn wir vor Jesus stehen, dass wir diese Krone der Gerechtigkeit kriegen. Er redet da von seiner Erscheinung, wer seine Erscheinung liebgewonnen hat. Damit ist davon die Rede, wenn Jesus wiederkommt, wieder erscheinen wird. Da sieht man sogar, dass im kurz vorm Sterben dieser Blick, der Paulus noch hat, dass er hat das Kapitel mit dieser Erscheinung angefangen, dass wenn Jesus wieder erscheinen wird, er hört diesen Abschnitt mit diesem Jesus wird wieder erscheinen auf. Dazwischen ist davon die Rede, diesen Dienst des Evangelisten zu tun. Er möchte, dass viele Menschen das Evangelium kennenlernen, Jesus kennenlernen und dann auch durch das, was Jesus am Kreuz erwirkt hat, die Krone der Gerechtigkeit empfangen. Ich habe euch am Anfang gesagt, ihr sollt mal drüber nachdenken, was das Ziel von eurem Leben ist oder was ihr sagen würdet, wenn ihr auf euer Leben zurückschaut. Ich wünsche mir sehr, dass dieser Blick, den der Paulus gehabt hat, dass das auch unser Blick wird. Dass wir zurückschauen können und sagen, wir haben diesen Kampf gekämpft, wir kämpfen ihn jeden Tag mit Gottes Hilfe, auf sein Wort gestützt. Und dass, wenn wir wirklich dann kurz vorm heimgehend sind, dass wir auf unser Leben zurückschauen können und wissen, das Leben ist ein Leben gewesen, das wir im Gehorsam Gott gegenüber gelebt haben. Dass wir unseren Dienst als Evangelisten gemacht haben, dass wir nüchtern geblieben sind und wir können uns auf die Krone der Gerechtigkeit freuen. Herr Jesus, diese Vorstellung, die erschlägt mich fast, weil ich weiß, ich stelle mir den Paulus vor, wie er da im Kampf steht und dann sehe mir irgendwie, wie oft ich die Waffenrüstung vielleicht irgendwo im Schrank noch hängen habe oder vielleicht sie anhabe, aber nicht trainiert bin mit jeder Waffe. Herr Jesus, du forderst uns auf, zu kämpfen, den Lauf zu laufen. Herr Jesus, wir können jeden Tag lernen, dir da gehorsam zu sein. Wir haben dein Wort, wir haben die Waffenrüstung. Lern uns in deinem Erziehungsprozess mit diesen Waffen umzugehen, dass wir auch eines Tages zurückschauen können und sagen können, wir sind dir nachgefolgt, wir haben den Kampf gekämpft, wir sind den Lauf gelaufen. Wir freuen uns auf dich und auf die Krone der Gerechtigkeit. Amen.